heute uns versammeln können hier zum Gottesdienst. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich habe mich gestern Abend schon gefreut, einige von euch kennenzulernen. Und ich will mich noch mal kurz vorstellen. Ronny Schreiber Fantasia ist mein Name. Also Ronny Schreiber, meistens kennt man mich so, aber mein letzter Name ist Fantasia. Es liegt daran, dass meine liebe Frau, die Laura Fantasia, ist. Sie ist Italienerin und hat bei ihrer Hochzeit ihren Namen deswegen auch nicht ändern dürfen, weil sie Italienerin eben ist. Wir haben zwar nach deutschem Recht geheiratet, aber in Italien würde man ihren Namen nie ändern. Deswegen haben wir ihren Namen behalten, Laura Fantasia, und ihren Namen bei mir hinten mit rangehangen. Jetzt heiße ich Ronny Schreiber Fantasia. Ich bin Evangelist, ich arbeite für Amazing Discoveries und ich bin Bibellehrer. Ich bin in verschiedenen Ländern unterwegs, auf verschiedenen Bibelschulen und darf dort unterrichten, Studenten ausbilden zu Missionaren. Und ab und an bin ich selber als Missionar in den Feldern unterwegs, in verschiedenen Ländern. Viel war ich in Fernost und durfte da den Menschen das Evangelium weitergeben, aber auch in anderen Ländern und natürlich auch hier in Europa und ganz viel zurzeit in Deutschland. Und während dieser Lockdown-Zeit, die wir gerade haben, oder dieser Corona-Zeit, machen wir auch ganz viel aus unseren Studios bei Nürnberg, dass wir einfach ganz viel senden können. Und das Interessante ist eigentlich, dass während dieser Zeit, dass während dieser Zeit, während wir wenig reisen dürfen, kaum noch Flüge haben, dass dort die Menschen, wenn sie sich nicht versammeln können, in den Gemeinden die Sender einschalten. Und ob sie nun Juul Media oder Amazing Discoveries oder Hope Channel oder wie sie alle heißen, anschalten, dann haben wir dann eine Möglichkeit, zu den Menschen zu sprechen, mit ihnen irgendwie in Kontakt zu kommen. Und es hat für uns sehr viel Positives gebracht. Also wir haben unsere Einschaltquoten verdoppelt und sind ganz dankbar, dass wir mit den Menschen auf die Art und Weise, trotz dieser Krise, in der wir sind, uns unterhalten dürfen. Nun, jetzt heute mein zweites Mal hier in Schweinfurt und ich freue mich, dass wir gemeinsam die Bibel studieren können. Nun, ich möchte vielleicht anfangen, damit das Thema, es soll ja ein bisschen um die Liebe Jesu gehen. Und ich möchte mal anfangen damit, wir hatten das gerade schon gehört in der Sabbatschule, in Offenbarung 14, da steht ja, kennen wir alle, die Botschaft für die letzten Tage, oder? Das ist die Botschaft, die wir verkündigen sollen. Wenn wir also fragen, was sollen wir den Menschen weitergeben? Naja, dann ist die Bibel sehr deutlich, nicht wahr? Am Ende müssen wir den Menschen das weitergeben, was uns beauftragt wurde, wozu wir beauftragt worden sind. Offenbarung 14, Verse 6 bis 10, oder wir lesen 7 bis 10, dann machen wir die Botschaft ganz kurz. Verse 7 bis 10 ist das, was am Ende der Zeit diese drei Engel, die dort gesehen worden sind, oder aber die Gemeinde Gottes, den Menschen weitergibt. Offenbarung 14, Vers 7 sagt, dieser Engel sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also die eine große Botschaft, die wir den Menschen weitergeben sollen, eben in dieser Zeit, den letzten Tagen, die wir noch haben, ist: Die Stunde von Gottes Gericht ist gekommen. Das ist eine Botschaft, die wir weitergeben. Das ist also die Botschaft von 1844. Die Botschaft, dass dort ein Gericht im Himmel stattfindet und die gute Nachricht, dass Christus in diesem Gericht für sein Volk einsteht. Er spricht sein Volk frei aus allen Generationen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, das Meer und die Wasserquellen. Betet den Schöpfer an. Also unsere Sabbatnachricht. Wir erklären den Menschen, dass da ein Gericht im Himmel stattfindet und wir erklären den Menschen, dass der Sabbat der Tag des Herrn ist, dass wir den Schöpfer anbeten. Dann heißt es hier in Vers 8, und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Das ist die zweite große Botschaft, die wir den Menschen heute weitergeben. Wir sagen, gefallen, gefallen ist Babylon. Nun, das wissen die Menschen natürlich. Sie kennen wahrscheinlich mindestens von Bildern die Ruinen irgendwo im Irak von dem alten Babylon, aber darum geht's nicht. Diese Botschaft, die hier steht, Babylon ist gefallen. Wer ist denn Babylon? Nun, wir kennen Babylon seit der Zeit von Nimrod. Also Babylon war ein religiös-politisches System, das Weltmacht anstrebte. Das war Babylon. Er wollte ja die ganze Welt, er wollte ja verhindern, dass sich die Menschen auf der Erde ausbreiten, der Nimrod, und wollte alle Völker zusammenziehen. damit sie Macht haben über alle Völker. Und wäre Gott nicht vom Himmel herabgekommen und hätte das damals verhindert, sagt die Bibel, ihnen wird gelingen, was sie sich vorgenommen haben. Gott hatte das Werk damals gestoppt, die Menschen hatten sich ausgebreitet, die Kontinente wurden geteilt, aber der Gedanke Babylons ist nie gestorben. Wir können die Geschichte von Babylon durch die ganze Geschichte durchlesen und finden sogar, dass später, als Petrus gefangen war, als er in Rom gefangen war, da schreibt er einen Brief und sagt, es grüßen die Mitauserwählten aus Babylon. Petrus war in Rom und sagt, wir sind in Babylon. Nun, selbst im Römischen Reich erkennen wir immer noch den Gedanken Babylons, ein religiös-politisches System, das Weltmacht anstrebt. Und jetzt gehen wir die Bibel durch und finden ganz am Ende in der Offenbarung, bis ins Kapitel 20 hinein, immer noch Babylon. Also Babylon wird ganz am Ende nochmal eine große Rolle spielen, denn es wird hier verkündet, gefallen ist Babylon. Ein Teil unserer Botschaft ist, den Menschen zu erklären, was ist Babylon? Was ist das, das da versucht, Weltherrschaft zu erreichen, religiös-politisch? Was ist das für ein System? Und wir müssen den Menschen das aufzeigen und müssen ihnen zeigen, es ist gefallen. Es ist ein gefallenes System und es hat mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt. Also sie haben eine falsche Lehre, mit der sie alle Völker getränkt haben und die Erde damit durchseucht haben. Die Völker sind trunken geworden, die Könige der Erde sind trunken geworden von diesem falschen System mit der falschen Lehre. Das müssen wir den Menschen verkündigen und ja, es ist heute leichter als noch vor ein paar Jahren, wenn die Menschen sehen selber, was passiert ist. Wenn sie sich in der Welt umgucken und sehen, wie ein System um sich greift, wie Bestimmungen gegen Grundgesetze vorgehen in allen Ländern, dann ist es leicht, heute mit den Menschen zu sprechen und zu zeigen, habt keine Angst. Es ist vorhergesagt in der Bibel. Es steht hier über Babylon. Aber es gibt ein größeres Reich als Babylon. Es gibt da ein neues Jerusalem und an dem müssen wir uns orientieren. Aber wir kommen natürlich leicht mit den Menschen in die Gespräche. Vorhin wurde ja schon das Zeugnis gegeben, zum Beispiel auf Demonstrationen oder selbst im Internet klicken die Leute heute und schauen sich diese Dinge an und sagen, was ist denn dieses Babylon-System? Die neue Weltordnung oder wie immer man es nennt. Ja, das ist Teil unserer Botschaft. Vers 9 und 10. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Diese dritte Botschaft muss auch verkündet werden. Nun, was wird hier gesagt? Wer das Tier und sein Bild anbetet. Nun ja, wir erklären den Menschen, was es ist. Das Tier ist deutlich, Offenbarung 13, die ersten 10 Verse. Wir sprechen hier vom Katholizismus, vom Papsttum. Das Bild des Tieres, das sehen wir in Offenbarung 13, 11 bis 18. Da heißt es dann drin, das Bild des Tieres, also das Bild vom ersten Tier. Das erste war ein politisch-religiöses System, das Papsttum. Und jetzt wird ein neues System aufgebaut, ein Bild des Tieres, etwas, das so aussieht wie das, was wir aus dem Mittelalter kennen. Auch das ist Teil unserer Botschaft. Das müssen wir den Menschen sagen, wir müssen sie warnen. Es wird das Bild des Tieres aufgebaut werden. Ein neues System, das alle anbeten sollen. Wir hatten ja gerade eben schon, unser Sabbatschullehrer hat es ja gerade schon erklärt in Daniel 3. Da kommt es ja vor. Alle mussten sich vor diesem Bild niederwerfen, nämlich alle Satrapen, Statthalter, Richter, großen Politiker. Alle in allen Provinzen, die irgendwie Verantwortung getragen haben, mussten dieses System anbeten. Und wenn einer das nicht gemacht hat, wenn einer aus dem Weltfeld rausgefallen ist, Todesstrafe. Wenn einer nicht mitmacht. Und hier warnt die Bibel vor diesem System Babylon, das da wieder aufkommt. Und wir sollen den Menschen diese Botschaft bringen. Und sie warnen, Vorsicht, wenn jemand das Tier oder das Bild des Tieres, das Bild des Tieres ist ja nicht das Tier, es sieht nur genauso aus wie das Tier. Es ist wieder ein religiös-politisches System, wie wir es von dem alten Kirchenstaat des Mittelalters kennen. Davor sollen wir die Menschen warnen. Und es heißt hier, wer sein Malzeichen annimmt, der wird vom Glutwein Gottes trinken. Das Malzeichen, auch das, hatte ja gerade unser Sabbatschullehrer schon erklärt, das Malzeichen des Tieres, Ellen White sagt, das Malzeichen des Tieres ist das Heilighalten des ersten Tages. So sagt sie es ganz kurz. Also das Heilighalten des Sonntages ist das Malzeichen des Tieres. Noch nicht heute, das gibt es noch nicht, aber sie sagt, sobald es zum Gesetz wird, wird es auch das Malzeichen sein. Nun, davor müssen wir die Menschen warnen. Das ist dreifache Engelsbotschaft. Und die Menschen waren noch nie so offen wie jetzt dafür. Also wenn wir es den Menschen erklären, und Sie sehen das, was in der Welt passiert, dann können Sie Dinge ein bisschen einordnen. Es ist ganz hilfreich. Wir haben noch nie so viele große Kämpfe vom Schatten zum Licht verteilt wie jetzt aktuell. Gerade wieder 7.000 in Leipzig, 4.000 in Koblenz, in Konstanz. Es werden unzählige Bücher verteilt, nicht nur in Deutschland. Und die Menschen schauen das an. Wir sollen ja, Ellen White sagt, unsere Literatur soll wie das Herbstlaub in den Straßen sein. Die Menschen sollen das überall sehen, diese Traktate, die wir haben. Und das ist unsere große Botschaft. Und ja, wir sollen die Menschen warnen. Wir sollen ihnen erklären, was das Tier ist. Wir sollen ihnen erklären, was das Mahlzeichen ist. Wir sollen ihnen erklären, was Babylon ist, warum Babylon gefallen ist, was der Glutwein ihrer Unzucht ist. All diese Dinge, das ist ja unsere Botschaft als Adventgemeinde. Und wenn wir Erfolg haben mit dieser Botschaft oder nicht, das ist die Frage. Nehmen die Menschen das an, einfach nur, weil sie jetzt sagen, ah, politisch ist es interessant, oder nehmen sie das an, weil sie Jesus Christus suchen? Und hier ist eben die Frage, wie kriegen wir diese Botschaft zu den Menschen? Wann nehmen die Menschen diese Botschaft an und geben ihr Leben Jesus Christus? Und wir können mal schauen, wie Jesus das gemacht hat. Wenn wir in die Bibel schauen, da haben wir viele Predigten von Christus. Oft hat er das Wort genommen und hat zu den Menschen gesprochen. Die berühmteste Predigt, vielleicht, die Christus je gehalten hat, ist wahrscheinlich die Bergpredigt. Und wenn wir ans Ende der Bergpredigt gehen, das können wir machen, also wir schlagen unsere Bibeln auf, ganz am Ende der Bergpredigt, das ist Matthäus 7, und schaut euch mal die Reaktion der Menschen an, in Matthäus 7, ganz am Ende. Müsst euch vorstellen, Jesus Christus, wie alt war der, als er die Bergpredigt gehalten hat? Weiß das jemand so ungefähr? Um die 30, genau. Muss um die 30 gewesen sein, also kurz nach seiner Taufe. Um die 30. Er war also jünger als ich. Ich bin 39. Christus war ein ganz, ganz junger Prediger. Ein junger Rabbi. Und er steht vor dem Volk und predigt. Mit 30 Jahren. Und wir gehen mal an Matthäus 7, Ende der Bergpredigt, und schauen uns mal die Reaktion des Volkes an auf ihn. Matthäus 7. Und dort lesen wir die letzten beiden Verse. Und es geschah, also Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und Christus hat die Botschaft für die damalige Zeit, die gegenwärtige Wahrheit den Menschen gegeben. Und es heißt hier, und das Volk staunte über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie die Schriftgelehrten. Ich meine, die Schriftgelehrten, das waren die Lehrer, ja. Ja, danke. Aha. Das Volk staunte oder entsetzte sich über das, was er gesagt hat. Kommen wir da mal drauf, warum. Danke dir. Man muss sich vorstellen, das Volk sitzt da, das ist ein 30-jähriger Rabbi ungefähr. Ein ganz junger Mann. Und der spricht. Und das Volk staunt und entsetzt sich über das, was er da gesagt hat. Jetzt, Christus sagt damals schon gegenwärtige Wahrheit für seine Zeit. Unser Auftrag ist, gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit zu predigen. Also natürlich das ewige Evangelium, das wird immer gepredigt. Und bei uns die dreifache Engelsbotschaft natürlich. Das ewige Evangelium durch diese Dinge bekannt zu machen. Jetzt als Christus damals gelehrt hat und er lehrte sie in Vollmacht und nicht wie einer der Schriftgelehrten. Muss man sich fragen, die Schriftgelehrten, wer war das eigentlich? Nun, die Schriftgelehrten, das waren nicht einfach die schreiben konnten. Ja, das konnten die auch. Aber die Schriftgelehrten, das waren Gelehrte der Schrift. Also sie kannten das Alte Testament und unterrichteten es dem Volk. Also sie wurden unterwiesen von den Schriftgelehrten und es war ja auch gut, was sie weitergegeben haben. Also wenn sie die Schrift den Menschen gegeben haben und sie ausgelegt haben, dann war das ja genau das, was sie tun sollen. Nur bezeugt das Volk hier, dass Christus irgendwie anders lehrt als die Schriftgelehrten. Christus hat ja die gleichen Verse benutzt aus der Bibel wie auch die Schriftgelehrten, aber doch war irgendwas anders in ihm. Was hat Christus gemacht? Dass das Volk so staunt und sich entsetzt über das, was er gesagt hat. Wir können ja mal reinschauen. Also viele Menschen übrigens nach der Bergpredigt folgten ihm. Wir können mal schauen, was er gelehrt hat. Und wir gehen mal in Matthäus 5, also am Anfang der Bergpredigt. Und da lesen wir mal ab Vers 38. Ab Vers 38. Jesus Christus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und Jesus Christus steht vor dem Volk. Wir stellen uns diese Situation vor, Bergpredigt, viel Volk anwesend. Jesus Christus steht vor diesen Menschen als sehr, sehr junger Rabbi, überraschend jung mit seinen 30 Jahren, und sagt, ihr habt gehört, dass geschrieben ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine linke Backe schlägt, ihm wieder auch die andere da, die rechte da. Was macht Christus da? Ich meine, das Volk hört ihm zu und er zitiert hier aus dem Alten Testament. Ich meine, Auge um Auge, Zahn um Zahn kannten die. Das haben die Schriftgelehrten auch unterrichtet. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Woher kommt diese Lehre? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer hat diese Lehre aufgeschrieben? Mose. Da heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Leben um Leben. So steht es im Alten Testament. Von wem hat Mose denn diese Verse? Sind von Gott. Ja. Genau. Also diese Verse kommen von Gott, also von Christus selbst. Er ist der Geist der Propheten. Christus hat also 1400 Jahre vorher Mose diese Dinge gegeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß und so weiter. Mose schreibt das auf. Jetzt 1400 Jahre später steht Jesus Christus vor den Menschen in dieser Bergpredigt und sagt, ihr habt gehört, dass geschrieben ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, den biete auch die rechte da. Was macht Christus hier? Hebt Christus hier das Gesetz auf? Ich meine, ist Christus gekommen, um das Gesetz aufzuheben? Ist er nicht. Christus, Vers 17 meint nicht, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Danke. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Christus kam nicht, um das aufzulösen. Es ist nichts Verkehrtes daran. Ich meine, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist es gerecht? Auf einer Waage? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Immer ausgeglichen, ne? Vollkommene Gerechtigkeit. Fuß um Fuß, Hand um Hand. Ist immer die Waage, ist immer ausgeglichen. Es ist vollkommen gerecht, dieses Gesetz. Das ist kein Zweifel dran. Jetzt, wenn dieses Gesetz gerecht ist und wenn es von Christus selbst gegeben ist, der ja Selbstgerechtigkeit ist, und jetzt steht Christus hier und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Was macht Jesus denn da? Dieses Gesetz ist gerecht. Das ist ein gerechtes Gesetz aus dem Alten Testament. So wurde auch damals Recht gesprochen. Und jetzt sagt er, ich aber sage euch, das ist hier Vers 39, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die linke da. Christus kam nicht, um das aufzulösen, er hat es erfüllt. Nun, wir stellen uns das mal vor, wir übertragen das mal, was er damals gemacht hat. Nun, Jesus Christus hat es gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, wenn ich jemandem den Zahn ausschlag, wäre sozusagen, um die Gerechtigkeit herzustellen, muss der Schlag zurückkommen. Das ist die Idee, also es muss ausgeglichen werden. Es konnte auch mit Geld oder anders geschehen, aber das ist sozusagen der Ausgleich. Jetzt Jesus Christus, was hat er gemacht? Er hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Also Christus schafft mich in seinem Ebenbild. Und ich sündige jetzt gegen ihn. Also im übertragenen Sinne schlage ich ihm mit meiner Sünde direkt ins Gesicht. Er schafft mich in seinem Ebenbilde und ich wende mich gegen ihn. Und das ist ungerecht. Was ist der Sünde Sold, um Gerechtigkeit wiederherzustellen? Der Tod, oder? Also der Sünde Sold ist der Tod. Der Schlag, der zurückkommt, um Gerechtigkeit herzustellen, ist der Tod, sagt die Bibel. Also ich sündige gegen Christus und um Gerechtigkeit herzustellen, folgt der Tod des Sünders. Und dann ist es wieder gerecht. Jetzt Christus sagt, wenn dich ihm auf deine rechte Backe steckt, so biete ihm auch die andere da. Also ich schlage Christus im übertragenen Sinne mit meiner Sünde ins Gesicht. Die Folge ist jetzt der Tod. Christus möchte aber nicht, dass ich sterbe. Was macht er? Genau, er hält die andere Backe hin. Das heißt, der erste Schlag trifft ihn, das war nicht gerecht. Um Gerechtigkeit herzustellen, muss der zweite Schlag folgen, sonst ist es nicht gerecht. Und der zweite Schlag würde meinen Tod bringen. Christus möchte nicht, dass ich sterbe und er hält die andere Backe hin. Er stirbt den Tod, den ich sterben soll. Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Das kann er nicht abschaffen, das ist sein Gesetz. Christus ist gekommen, um es zu erfüllen. Die Gerechtigkeit muss hergestellt werden, aber die Gerechtigkeit stellt er selbst her. Er nimmt den Schlag. Er sagt nicht, wir vergessen den Schlag, schwamm drüber. Gerechtigkeit muss hergestellt werden, aber er trägt den Schlag, den ich nehmen muss. Und dann heißt es hier weiter in Vers 40, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und Christus ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Er ist gekommen, um es zu erfüllen. Jetzt gab es irgendwann mal im Leben von Jesus eine Szene, wo jemand ihm das Hemd geklaut hat. Ja? Erinnert sich jemand wo? Ja? Genau, die Soldaten am Kreuz. Sie nahmen ihm das Hemd und sie wunderten sich noch, dass es ein Hemd war ohne Naht. Das war ja ein Nahtlos, das, was die Priester getragen haben. Der hat ja ein Priestergewand unter, das wusste ja bis dahin keiner. Christus trug ein Priestergewand und die Soldaten haben den Wert von diesem Gewand erkannt und haben darum gewürfelt. Christus hing dort am Kreuz, einige Verwandte standen da und die nehmen das, würfeln darum und behalten es. Sie klauen ihm das Hemd. Christus sagt, wenn jemand von dir das Hemd fordert, den lass auch den Mantel. Nun, Christus hing dort am Kreuz und er sieht, was die Soldaten da unten machen. Was sagt Christus? Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerade eben klauen sie ihm das Hemd und jetzt gibt Christus ihnen den Mantel seiner Gerechtigkeit. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Bitte, vergib diese Sünde. Wenn einer von dir das Hemd fordert, dem gib auch den Mantel. Denn Christus kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Und alles musste erfüllt werden in ihm. Und genau das tat er. Und wenn dich jemand bittet, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Nun, Jesus Christus, er ist diese Meile gegangen. Wahrhaft. Christus wollte uns Menschen retten. Und dafür gab es einen Rettungsplan. Uralt ist dieser Plan, den Gott und Christus dort gemacht haben. Dieser Plan, der wurde umgesetzt, als Jesus Christus auf die Welt kam. Er verließ den Thron im Himmel. Er kam auf die Erde, ist damals in Bethlehem geboren, ist in einem Stalllager. Dann Jesus Christus, er musste fliehen nach Ägypten mit seinen Eltern. Er ist Flüchtlingskind gewesen, als Flüchtling in Ägypten gewesen. Seine Eltern sprachen wahrscheinlich die ägyptische Sprache nicht mal, mussten sich da irgendwie durchbringen, so lange bis Herodes der Große starb. Und dann kamen sie als Flüchtlinge zurück in ihre Heimat und siedelten sich im Norden bei Nazareth an, da wo Josef ja auch vorher wohnte. Und dort in Nazareth, wir würden ja sagen, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Das war damals so ein bisschen das Rotlichtviertel von ganz Israel. Aber dort wächst Jesus auf, lernt das Handwerk eines Zimmermanns, bis er 30 Jahre alt wird. Dann lässt er sich taufen, verkündet den Menschen das Evangelium. Dafür wird er bespuckt, wird geschlagen, wird verspottet, wird gegeißelt und wird dann am Kreuz ermordet. Dann stirbt er und er steht wieder auf und geht in den Himmel. Nun ist es aber so, Jesus Christus hat seinen Weg vollendet. Er ist die ganze Meile gegangen. Es wurde kein Fehler in ihm gefunden und er hat diesen ganzen furchtbaren Weg gemacht. Einen wirklich schlimmen Weg, den er gegangen ist. Er ist diesen Weg für uns gegangen und er ging zurück in den Himmel. Ist er im Himmel als König eingesetzt worden oder ist er Hohepriester geworden? Er ist Hohepriester geworden. Warum nicht König? Er hätte doch als König wieder eingesetzt werden können, aber Christus entscheidet sich, Hohepriester zu werden, der oberste Diener der ganzen Menschheit. Nun, er weiß, dass du und ich den Weg nicht gehen können. Der Weg ist viel zu schwer für uns. Christus ist in Gang. Wir haben sein Leben gesehen und wir haben gestaunt über das, was er gemacht hat und wie er gelitten hat und was er für uns gegeben hat. Und wir sollen diesen Weg auch gehen. Der Weg ist bereitet. Wir können ihn gehen, aber er weiß, wir schaffen es nicht. Und Christus lässt sich nicht zum König einsetzen, sondern er wird Hohepriester, denn er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Er entscheidet sich, mit jedem einzelnen Menschen diesen Weg noch einmal zu gehen. Er begleitet uns durch unser ganzes Leben, durch Höhen und Tiefen. Er will bei uns sein, weil er weiß, wir können diesen Weg nicht gehen. Und er erfüllt alle diese Worte, die auch im Alten Testament stehen. Alles wurde in ihm erfüllt. Christus wird erst, wenn die Gnadenzeit abläuft, dann wird er wiederkommen als König. Bis jetzt ist er der höchste Diener der Menschen. Er ist als Hohepriester in den Himmel gegangen. Und was haben die Menschen in Christus gesehen? Nun, als die Menschen Christus gehört haben, haben sie gestaunt, was er da lehrt. Und was haben sie gesehen? Warum hat er diese Vollmacht gehabt? Warum predigt er in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten? Nun, in Christus haben sie das Wort Gottes wirklich gesehen. Sie haben die Liebe gesehen. Und so schreibt der Johannes auch von Christus. Und wenn man alles aufschreiben wollte, sagt Johannes, was Christus gemacht hat, die Welt wäre nicht groß genug, um all diese Bücher zu fassen. In ihm haben sie den vollkommenen Charakter Gottes gesehen. Und wenn man ihn beschreibt, Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe war unter uns. Wir sahen sie. Und wir konnten erkennen, dass Gott im Himmel uns mehr liebt als sein eigenes Leben. Das wurde in Jesus Christus offenbart. Und Christus möchte, dass wir genau das Gleiche haben. Nun, Christus liebt jeden Menschen auf der Welt, auch meinen bösen Nachbarn. Die Heiden, von denen wir heute schon gehört haben, das Zeugnis, selbst die Heiden, Moslems, Hindus, Christus liebt diese Menschen mehr als sein eigenes Leben. Und er möchte sie unbedingt retten. Nun, vielleicht ein kurzes Zeugnis, wie Christus das macht. Ich war vor einiger Zeit, war ich an der Ostgrenze an der Westgrenze von Thailand, Ostgrenze von Myanmar, dort an diesem Fluss. Und ich wusste, da oben gibt es Bergdörfer. Und diesen Bergdörfern haben die Menschen noch nie von Christus gehört, hieß es. Und dann bin ich da hingefahren mit so einem Geländewagen, bin den Berg hochgefahren, weil ich wollte da oben den Menschen von Christus erzählen. Und ich wusste nicht mal, ob es da oben Dörfer gibt. Mir wurde gesagt, da oben sind irgendwelche Dörfer, die konnte man von unten nicht sehen. Bin zu diesen Bergen gefahren mit dem Geländewagen, bin über die Steine gefahren, durch die Flüsse durch. Das war ein holpriger Weg da hoch. Und irgendwann waren die Steine so groß und der Weg so schlecht, dass selbst mein Geländewagen nicht mehr weiterkam. Ich habe den Wagen stehen lassen und bin den Rest dann zu Fuß hochgelaufen, den Berg. Und bevor ich da oben ankam, habe ich gebetet und gesagt, Herr, mir wurde gesagt, hier oben sind Menschen, die dich noch nicht kennen. Und ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Menschen nicht, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir einen einzigen gibst, dass ich einen einzigen Menschen erreichen kann mit deiner Botschaft, wenn es dein Wille ist, Herr. Und dann bin ich losgelaufen, zusammen mit meiner Übersetzerin, die war bei mir, und wir sind dann da über die Steine hochgeklettert bis oben in dieses Dorf. Und da waren tatsächlich so Bambushütten standen dort. Und ich ging dann zur ersten Tür hin und ich klopfte dort an. Und es machte eine kleine Frau auf mit Thailändern, die sind relativ klein. Und die schaute zu mir hoch. Und ich hatte mich kurz vorgestellt. Ich habe gesagt, mein Name ist Ronny, ich bin hier in der Gegend. Ich bin Missionar und ich möchte den Menschen von Jesus Christus erzählen. Kennst du Jesus? Und sie hatte kurz überlegt und sagt, der wohnt hier nicht. Und ich dachte, darum bin ich ja hier. Und ich dachte, darf ich dir von Jesus erzählen, habe ich gefragt. Bisschen jünger war sie. Sie sagt, ja, gerne, komm rein. Und es war für sie erstaunlich, weil ich viel größer war als sie und Westeuropäer, sie wohl auch noch nie gesehen. Jedenfalls kam ich in ihre kleine Hütte rein, mit meiner Übersetzerin zusammen, und sie sagte aber, warte noch, ich möchte noch kurz den anderen Bescheid geben. Und sie ging dann ins Dorf raus, zu den ganzen Hütten und auf die Felder, auf die Äcker raus und hat alle Leute zusammengetrommelt vom ganzen Dorf. Und dann, die hatten so eine Art Dorfversammlungshaus, so eine Bambushütte war das auf Stelzen. Und die haben mich dann da reingebeten, ob wir nicht da uns hinsetzen können. Dann dachte ich stark, Gott, ich hatte um einen Menschen gebeten und jetzt das ganze Dorf hier. Und dann sind die alle während ihrer Arbeitszeit, die sind von den Feldern gekommen und haben sich mit mir in dieses Haus reingesetzt. Und ich saß dann dort vor ihnen, um mich rum saßen die ganzen Menschen und gegenüber, dort saßen die Dorfältesten. Und ich habe dann angefangen und erzählt, dass ich von Jesus Christus sprechen möchte und habe über Christus erzählt, wer Christus ist. Und ich hatte gesagt, wenn Fragen sind, einfach Zwischenfragen. Und dann irgendwann tippte, das war ganz süß, vielleicht vorher noch, irgendwann tippte meine Übersetzerin mir auf die Schulter und sagte, du Ronny, die Frau neben dir, da war so eine Omi saß neben mir, die war vielleicht 80 Jahre alt, ganz klein. Und die saß neben mir und guckte mich immer an und irgendwann hatte sie eine Frage und meine Übersetzerin tippte mir auf die Schulter und sagte, du, die Frau neben dir hat eine Frage. Und ich sage, oh bitte, sie soll fragen. Und dann redete sie irgendwas mit meiner Übersetzerin. Meine Übersetzerin, die guckte ganz komisch und sagte, was hat sie denn gesagt? Was möchte sie denn wissen? Und sie sagte, Ronny, die alte Dame neben dir, die fragt, ob sie dich mal anfassen darf. Ich dachte, anfassen? Wie man, ja, sie hat noch nie einen weißen Mann gesehen. Und es ist komisch, dass sie Haare im Gesicht hat und Haare auf den Arm. Diese Stämme da, die hatten kein Bart oder kaum. Und da dachte ich, naja, habe ich meinen Ärmel ein bisschen hochgemacht, dann habe ich meinen Arm rübergereicht und sie saß dann und hat meinen Arm untersucht, während ich weitererzählt habe. Dann habe ich den Menschen von Christus erzählt und sie schaute die ganze Zeit meinen Arm an. Das war ganz spannend, so ganz helle Haut, so ein paar Haaren drauf. Und dann gegenüber haben die Dorfältesten miteinander getuschelt und ich hatte meine Übersetzerin gefragt, worüber reden die denn? Und dann sagt sie, naja, die sagen, wenn dieser Mensch, von dem er da spricht, es muss ein sehr, sehr guter Mann sein. Und ich habe gesagt, ich rede von Jesus Christus. Und ich sage, der Mensch, von dem ich spreche, das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Er zeigt euch, wie Gott im Himmel ist. Euer Vater, der euch gemacht hat. Wenn ihr Jesus Christus seht, seht ihr Gott im Himmel. Und die Menschen, die fanden das ganz interessant. Sie haben mich jedenfalls lange sprechen lassen. Und hinterher kamen Leute zu mir und sagen, kannst du uns noch mehr von ihr erzählen? Kannst du noch mal wiederkommen? Und ich sage, ich sehr gerne, also wenn ich darf. Und dann hat mich eine eingeladen, das war eben die, in deren Haus ich auch war. Sie hieß Yukimo. Und Yukimo, das ist also eine kleine Frau, eigentlich hieß sie Keisha. Aber sie hatte ein kleines Kind gehabt und dieses kleine Kind hieß Yuki. Und in diesem Stamm dort in Thailand ist das so, dass die Eltern nach dem erstgeborenen Kind benannt werden. So hieß die Mutter dann nicht mehr Keisha, sondern sie hieß dann Yukimo. Und der Vater hieß Yuki Pa. Und so haben sie die Namen nach ihren ältesten Kindern. Und ich ging dann in ihr Haus und ich gab ihr eine Bibelstunde, noch am gleichen Tag. Und am nächsten Tag kam ich wieder und ging wieder in ihr Haus und ich konnte ihr noch eine Bibelstunde geben. Und irgendwann merkte ich so, ich dachte, Herr, ich bin ungefähr vielleicht 3 Wochen hier. Und die Menschen sind wirklich offen. Ich habe um einen Menschen gebeten und du hast mein ganzes Dorf geöffnet. Wie soll ich den Menschen zeigen, wer du bist? Wie können sie dich annehmen? Und wer ist da, wenn ich wieder weggehe? Und ich habe gebeten, dass Gott doch irgendwas macht, irgendjemanden sendet, irgendein Wunder macht, dass die Menschen erkennen, dass Gott sie wirklich liebt. Und eine Bibelstunde, da hatte ich mit Yukimo über das Gebet gesprochen. Und sie fragte, was muss man denn beten? Welche Formeln habt ihr denn? Und ich habe gesagt, es gibt keine Formeln im Gebet. Du musst mit Gott reden wie mit deinem Vater. Er liebt dich und er wartet darauf, dass du mit ihm sprichst. Und ich sage dir, wenn du heute Abend ins Bett gehst, wenn du Yuki ins Bett gebracht hast, dann rede doch nochmal mit deinem Vater im Himmel. Ohne irgendwelche Formeln, ohne irgendwas Mystisches. Sag ihm einfach, dass du mit ihm reden möchtest, dass du ihn kennenlernen möchtest. Und sie sagt, das will sie dann wohl mal machen. Jedenfalls bin ich dann gegangen und habe gesagt, ich komme morgen dann zurück. Und dann am nächsten Tag bin ich wieder auf den Berg hoch, habe sie wieder besucht und ich habe ihr eine Bibelstunde gegeben und wir sprachen, glaube ich, dann über das Gesetz. Aber sie war so ein bisschen apathisch. Sie blickte so ein bisschen im Raum umher. Und ich habe so nach 20 Minuten vielleicht gesagt, du Yukimo, vielleicht ist es besser, wir machen heute Schluss mit der Bibelstunde. Wenn du willst, kann ich nochmal wiederkommen. Und sie sagte, ja, ist gut. Dann stand ich auf und ging raus. Und dann rief sie mir hinterher, Ronny, warte mal. Ich sage, was ist denn passiert? Was ist denn noch? Sie sagt, weißt du, ich hatte gestern Abend, als wir über das Gebet gesprochen hatten, hatte ich gestern Abend mich noch niedergekniet. Und ich habe mit dem Vater im Himmel gesprochen. Ich habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich gerne kennenlernen. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und in der Nacht hatte ich einen Traum. Und da kam jemand zu mir, der war ganz in Weiß gekleidet. Und hatte eine ganz schöne Stimme. Und der sah so und so und so und so aus, sagt sie. Und der hat gesagt, Yukimo, folge der Wahrheit, die du gehört hast. Und ich habe sie gefragt, kannst du mir den Mann nochmal beschreiben? Und sie beschrieb dann, wie er aussah. In Weiß und einen goldenen Gürtel und so. Und dann habe ich die Bibel genommen, habe die Offenbarung aufgeschlagen. Und habe gesagt, Yukimo, war das der Mann? Ich sage, das ist der Mann. Jesus Christus, wie er beschrieben ist in der Offenbarung, den hat sie gesehen. Und der sagt, folge der Wahrheit, die du gehört hast. Und wir haben dann gebetet. Und ich habe mich dann später von ihr verabschiedet, bin dann runtergegangen zum Berg runter zum Fluss. Und unten am Fluss saß ich dann da und ich habe da gebetet und gesagt, Gott, du bist so gnädig, so barmherzig. Diese Menschen kennen dich nicht. Niemand von denen hatte ich je gesucht im Leben. Das sind Heiden und die haben komische Dinge gemacht. Die räuchern seltsamen Dämonen. Aber du erscheinst ihr im Traum. Und ich kann hier nichts tun. Aber dein Heiliger Geist kann zu allen Herzen sprechen. Und ich habe damals, damit ich diese Situation nie vergesse, habe ich mir einen Stein aus dem Fluss genommen und habe da ihren Namen reingeritzt. Und den hatte ich immer bei mir. Ich habe lange für sie gebetet. Diesen Stein habe ich heute noch zu Hause liegen. Und das war für mich was ganz Besonderes. Und ich merkte, wie Gott diese Menschen da ruft. Das sind Menschen, die haben ihn nicht gesucht. Aber die Menschen, die wussten auch nicht, wer Jesus Christus ist. Aber in dem Moment, wo sie von ihm hören, da waren ihre Herzen offen. Und ich hatte dann unten am Fuße des Berges. Dort hatte ich dann Evangelisation Abend für Abend gehalten für die anderen Dörfer unten. Und da kamen die dann auch von oben vom Berg runter und haben da unten zugehört. Und ganz am Ende, nach den 3 Wochen, habe ich einen Aufruf gemacht und habe gesagt, möchte jemand sein Leben Christus geben? Und ratet mal, wer die Erste war, die nach vorne gerannt ist. Das war Yukimo, mit ihrem kleinen Yuki im Arm. Und noch viele andere kamen und ich war so dankbar. Und ich dachte, so ist Gott. Warum haben die Menschen diese Botschaft eigentlich angenommen? Ja, weil sie Jesus Christus selbst kennengelernt haben. Weil sie gemerkt haben, dass Jesus Christus Liebe ist. Und wenn wir heute den Menschen die Botschaft geben von Jesus Christus und wenn wir sprechen von der dreifachen Engelsbotschaft und wenn wir ihnen erklären, was gerade in der Welt passiert und was sie hier und überall sehen, dann sind das manchmal Menschen, die feinden uns an. Die sagen, das ist doch Quatsch. Das ist doch irgendeine wirre Theorie, eine Verschwörungstheorie oder wie auch immer. Es gibt doch gar keinen Teufel und ich, was auch immer man hört. Aber wir sollen nicht aufhören, für diese Menschen zu beten. Denn auch die Menschen, egal ob sie Heiden sind, ob sie sich Atheisten nennen, ob sie Hindus sind, Buddhisten, Katholiken oder woher auch immer sie kommen, sie alle brauchen das Wort Gottes. Und Jesus Christus, wenn wir nochmal ganz kurz in die Bergpredigt hineingucken, wir gehen nochmal in Matthäus 5, wo wir gerade gelesen hatten, und lesen mal die nächsten paar Verse dazu. Dann sagt Christus uns ganz deutlich, was wir tun sollen. Matthäus 5, ab Vers 43. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Nun, Christus sagt, ihr sollt doch Kinder eures Vaters im Himmel sein. Und euer Vater im Himmel ist vollkommene Liebe. Und er lässt es regnen über die Gerechten wie über die Ungerechten. Er versorgt die Bösen wie die Guten jeden Tag mit Nahrung. Er hilft den Menschen überall auf der Welt, jeden Tag, unsichtbar. Das heißt, ihr seid Kinder Gottes. Ihr sollt genauso sein. Nun, wenn wir diese Wahrheiten zu den Menschen bringen und wenn wir den Menschen erzählen von Christus, wenn wir ihnen erzählen von dem Schöpfer Gottes, von Gott dem Schöpfer, wenn wir ihnen erzählen von Babylon, von dem Mahlzeichen, von dem Tier und dem Bild des Tieres und all diese Dinge, dann ist das erstmal ganz viel, manchmal ganz viel Neues für die Menschen. Wie können sie das annehmen? Woran werden sie erkennen, dass es wahr ist oder dass es nicht wahr ist? Und woran werden die Menschen erkennen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind? Woran können Sie es festmachen? Dankeschön. Johannes 13, Vers 35, glaube ich. Johannes 13, Vers 35. Ja. Hier heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Menschen werden uns nicht daran erkennen, dass wir die Offenbarung vorwärts und rückwärts können. Das ist gut, wenn wir das schaffen. Die Menschen werden nicht daran erkennen, weil wir das Buch Daniel so gut auslegen können, dass wir Gottes Volk sind. Preist den Herrn, dass wir das können und dass wir die Heiligtumslehre haben. Das ist so eine Gnade für uns. Aber daran werden die Menschen uns nicht erkennen. Sie werden die Wahrheit vielleicht sehen und es wird interessant sein für sie, aber sie werden ihr Herz nicht Christus geben. Aber woran werden sie wirklich erkennen, dass wir Gottes Volk sind? An der Liebe. Denn Christus hatte diese Liebe und er sprach in Vollmacht. Und wenn wir diese Liebe haben, dann werden auch wir in Vollmacht sprechen. Und wenn wir den Menschen diese Themen bringen, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft in unserer Zeit verkünden, egal ob den Menschen auf der Demonstration, meinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, den Menschen im Park, den Menschen, die uns auf YouTube sehen, wenn wir ihnen die Botschaft bringen und wir haben diese Liebe, dann werden sie sagen, das muss Gottes Volk sein. Und das ist das ganze Geheimnis der Verkündigung, die wir tun. Jesus Christus hatte diese Liebe und die Menschen sahen es in ihm. Und sie staunten über die Vollmacht, in der er predigt. In ihm wurde das ganze Gesetz erfüllt. Und genau das möchte Christus auch mit uns tun. Wie bekommen wir diese Liebe? Wie kriegen wir diese Liebe? Was können wir tun, dass ich in dieser Liebe predigen kann, dass ich in dieser Liebe auf meinen Nächsten zugehen kann, sogar auf meine Feinde, nicht nur auf meine Geschwister, sondern dass ich so auf meine Feinde zugehen kann, in dieser Liebe. Wie hat Christus das gemacht? Erinnert euch, als Christus vor Jerusalem stand, auf dieser Anhöhe, und er blickte auf Jerusalem runter, und dort waren seine Feinde, und er wusste, sie werden ihn töten. Hat Christus geflucht? Die Bibel sagt, er hat gebetet und er hat geweint. Christus weinte dort, und er betete für die Menschen. Das hat ihm das Herz zerrissen, dass die Menschen die Wahrheit nicht annehmen wollen. Nun, was kann ich tun, wenn mir diese Liebe fehlt? Wenn ich meinen Feind nicht lieben kann? Nun, ich habe ja das Problem, und das Problem, das haben wir alle, die wir hier sitzen. Unser Herz ist böse, von Jugend auf. Wir sind Kinder Adams. Und von Anfang an haben wir diesen Hang zur Sünde. Als Adam geschaffen wurde, da wurde er im Bilde Gottes geschaffen und in ihm war nichts Böses. Als er aber gefallen ist, sagt die Schrift, er zeugte einen Sohn nach seinem Bilde, ihm gleich. Unser Problem ist, dass wir einen Hang zur Sünde haben in unserem Herzen. Und nun stehe ich vor diesem großen Kampf, wie jeder von uns. Wir möchten doch Christus folgen. Wir kennen Jesus Christus, wir haben ihn kennengelernt. Und wenn ich heute frage, wer möchte heute leben und nicht mehr sündigen, sondern Christus folgen alle Tage seines Lebens, dann würden alle Hände hochgehen und sagen, ich möchte Christus so folgen, denn ich liebe Jesus doch. Und wenn ich dann aber später frage, haben wir es geschafft? Dann werden viele sagen, leider nicht. Die Schwierigkeit ist, unser Herz zieht uns ins Böse. Unser Verstand möchte zu Jesus Christus. Und wir stehen in unserem Leben in diesem Kampf. Ich möchte zu Christus gehen, aber das Gute, das ich will, das gelingt mir nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich, sagt Paulus. Ich werde von meinem Herzen ins Böse gezogen, in die Sünde hinein. Und Paulus ruft, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Denn wenn das so weitergeht, sterbe ich. Ich möchte doch leben, ich möchte doch zu Christus, aber mein Herz zieht mich in die Sünde. Was kann ich denn tun? Und wisst ihr, ich habe versucht, und vielleicht habt ihr das auch gemacht, mit meinem Verstand mein Herz zu überwältigen. Zu sagen, ich zwinge mein Herz, das Gute zu tun. Ich habe meinen Verstand genommen, mein Herz gezwungen, das Gute zu tun. Und das habe ich geschafft, einen Tag lang, zwei Tage, vielleicht drei. Und dann hat mein Herz wieder gewonnen und ich bin in Sünde gefallen. Den Kampf kennen wir doch alle. Was können wir denn tun, um diese Liebe im Herzen zu behalten? Nun, Paulus sagt, und das ist das Wunderbare, ein alter Prediger hat mal zu mir gesagt, Ronny, lies niemals Römer 7, wo das steht, ohne Römer 8. Denn in Römer 8 steht das Geheimnis, wie wir überwinden können. Und tatsächlich, er sagt, der Geist hat mich frei gemacht. Und dieser Geist, von dem hatten wir auch in der Sabbatschule gelesen, nicht wahr? Die Frau am Jakobsbrunnen, auch sie interessierte das lebendige Wasser, also ein Symbol für den Geist Gottes. Und genau das ist das, was wir im Herzen brauchen. Wenn wir wirklich die dreifache Engelsbotschaft verkündigen wollen, dann brauchen wir eine Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte ganz am Ende 3 Minuten noch nehmen, um einmal zu zeigen, wie Paulus das gemacht hat. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das Evangelium ist eine Kraft. Nun, dieses Wort hier ist nicht ein leerer Buchstabe, es ist unser Leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft. Nun, was ist diese Kraft? Nun, bevor ich Evangelist war, war ich Ingenieur. Und ich habe damals in der Uni von meinem Professor gelehrt bekommen, was eine Kraft ist. Nun, eine Kraft, sagt er, ist eine... Bitte? Massenbeschleunigung, danke. Ja. Und er erklärte das über Aktion und Reaktion. Er sagte, wenn eine Kraft irgendwo einwirkt, Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft. Wenn eine Kraft irgendwo einwirkt, zum Beispiel auf dieses Mikrofon hier, was wird das Mikrofon jetzt machen, wenn ich da mit einer Kraft gegenkomme? Genau, es wird sich verstellen, nicht wahr? Ich bringe da eine Kraft drauf und das Mikrofon reagiert darauf. Aktio, Reaktio. Das passiert überall. Wenn ich irgendwo eine Kraft drauf bringe, gibt es eine Reaktion. Jetzt sagt Paulus aber, das hier ist eine Kraft, das Wort Gottes. Was passiert wohl, wenn ich anfange, dieses Wort Gottes auf mein Herz loszulassen? Ich fange an, das zu lesen, tief zu studieren. Dann ist das hier Aktio, sagt Paulus. Das ist die Kraft. Was wird wohl da passieren? Veränderung, danke. Reaktion. Hier geschieht eine Veränderung. Wenn das da hineinkommt, geschieht dort eine Veränderung. Das ist das, was Paulus uns sagt. Dieses Wort hier ist mehr als nur ein Buchstabe. Dieses Wort ist euer Leben. Hier drin sehen wir Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus sehen, werden wir verändert. Wenn Christus in unser Herz hineinkommt, wird er uns verändern. Ein Vers möchte ich noch mit euch lesen. Im 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus sagt, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn ich dort hineinschaue und Jesus Christus sehe, dann wird etwas in mir passieren. Ich werde verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Charakterzug zu Charakterzug. Nämlich, in wessen Bild werde ich verändert? In dasselbe Bild, nämlich von Christus. Gott macht genau das, was er am Anfang verheißen hat. Er ist ja heute Schöpfer, wie er damals Schöpfer ist. Er möchte mir ein neues Herz geben. Und das macht er, indem er in mein Herz hineinkommt und da anfängt, mein Herz zu verändern. Und wie lasse ich ihn in mein Herz? Indem ich über ihn lese, mit ihm rede, indem ich Zeit mit ihm habe, indem er in meinen Gedanken ist, in meinem Inneren. Wenn ich über ihn nachdenke, geschieht dort eine Veränderung. Christus verändert dann mein Herz. Und plötzlich merke ich, nicht weil ich gegen meine Sünden kämpfe, überwinde ich die, sondern ich merke plötzlich, nur durch Zeit mit Jesus Christus, wie plötzlich, ich möchte Christus folgen vom Verstand, mein Herz zieht mich in die Sünde und ich laufe rückwärts und ich sage, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich schaue in das Wort Gottes und ich versuche, mein Leben ganz eng mit Christus zu verbinden. Ich denke über ihn nach, ich studiere über ihn, ich lese von ihm, ich bete zu ihm und plötzlich fängt er an, mein Herz zu verändern. Und das böse Herz geht jetzt kaputt. Und plötzlich heilt er mein Herz. Und mein Herz hasst plötzlich das Böse und liebt plötzlich das Gute. Jetzt zieht mich mein Herz zu Christus. Und mein Verstand will auch dahin. Und plötzlich bin ich gemacht für das Reich Gottes. Denn mein Herz und mein Verstand wollen beide dahin. Und was hat es bewirkt in mir? Es war die Liebe. Die Liebe zu Christus, die aber nur hervorkommt, wenn ich mit Christus Zeit verbringe. Diese kostbare Zeit mit Christus entfacht in mir die Liebe zu ihm. Das ist genau das, was Jesus Christus in uns machen möchte. Und wisst ihr, das ist das große Geheimnis des Evangeliums, was es in uns macht. Ich möchte meine Predigt abschließen mit einem letzten Beispiel, einem Gleichnis. Stellt euch vor, da ist ein krankes Kind und eine Mutter sitzt am Bett dieses kranken Kindes und es beobachtet dieses Kind und es sieht, wie dieses Kind leidet. Und die Mutter, ihr geht das Herz auf, ihr blutet das Herz, das zu sehen und sie möchte dem Kind helfen. Und jetzt kommen Freunde und sagen, du musst dich ein bisschen ablenken. Komm doch mit uns und geh mit uns ein bisschen feiern irgendwo, dass du andere Gedanken kriegst. Glaubt ihr, die Mutter geht vom Bett dieses Kindes weg? Keine 10 Pferde ziehen die Mutter vom Bett des kranken Kindes weg. Die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind ist so stark, dass selbst die größten Versuchungen und Verlockungen sie nicht davon wegkriegen. Denn sie liebt dieses Kind. Sie ist einfach mit Liebe an dieses Kind gebunden. Jetzt, was passiert wohl, wenn ich anfange, so eine Beziehung zu Christus aufzubauen, dass ich Christus liebe? Und der Teufel ruft und sagt, Ronny, mach doch was anderes. Lenk dich doch damit ein bisschen ab, mach doch damit. Meine natürliche Reaktion, ich brauche mich gar nicht verteidigen. Ich muss mich nicht zwingen, ich muss sagen, ich will nicht. Denn ich liebe Christus. Ich möchte da bleiben, wo mein Herz ist. Und genau so funktioniert das Evangelium. Wenn ich Zeit mit Christus verbringe, fange ich an, ihn zu lieben. Und durch diese Liebe zu Christus ist plötzlich der Hang zur Sünde nicht mehr da. Die Liebe überdeckt das. Wisst ihr nicht, dass die Liebe viele Sünden zudeckt? Und die Liebe zu Christus macht genau das in meinem Leben. Ich habe plötzlich gar keinen Hang mehr dazu, das zu machen, weil ich Christus liebe. Und da müssen wir hinkommen. Wenn wir diese Liebe in uns drin haben, wenn wir Zeit mit Christus verbringen, dann sind wir bereit, den Menschen die Botschaft für die letzten Tage zu bringen. Und wir können sehen, wie Gott um uns herum die Wunder macht und die Menschen anspricht, wie Herzen aufgehen und Menschen ihr Leben Christus geben. Amen. Amen.